Deutschlandfunk. Der Tag.
Das Erste ist, was mir widerstrebt, ist, das Kind als Risiko zu betrachten. Trisomie 21 ist keine Krankheit, sondern eine genetische Abweichung.
Trisomie 21, Down-Syndrom, das ist seit Monaten ein Riesenthema. Und Corinna Rüffer von den Grünen ist nur eine von ganz vielen, die da ihre Meinung sagen wollten. Es geht um einen Bluttest für Schwangere. Die können mit diesem Test sehr schnell und sehr einfach feststellen, ob ihr ungeborenes Kind diese Behinderung möglicherweise hat. Dieser Bluttest, der kostet ungefähr 130 Euro und das Geld, das wird künftig in sehr vielen Fällen von den Krankenkassen übernommen. Das haben die Ärzte und Kassen heute in Berlin entschieden. Dieser Test, der ist bei vielen aber sehr umstritten, wie gerade gehört. Und die Debatte darum ist mit dem heutigen Tag nicht beendet. Meine Kollegin Christiane Florin ist sich da sogar ziemlich sicher. Können wir gleich hören. Und wir reden außerdem über die Parlamentswahl in Österreich in etwas mehr als einer Woche. Moment mal, Österreich? Da war doch dieses Ibiza-Video. Heinz-Christian Strache von der FPÖ heimlich gefilmt.
Wenn das Medium in zwei, drei Wochen plötzlich ist es jetzt.
Ein peinlicher Auftritt, ein skandalöser Auftritt. Anschließend Bruch der Koalition. Und jetzt? Clemens Fehrenkotte ist mein Kollege in Wien, der das alles verfolgt. Er erklärt uns, wie überraschend gut der Wahlkampf für die FPÖ läuft. Nur für Heinz-Christian Strache. Da läuft es gerade nicht so gut. Heute ist Donnerstag, der 19. September 2019. Und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Das war heute sowas wie ein vorläufiger Endpunkt in Berlin. Das Ende einer jahrelangen Debatte. Da haben sich nämlich Ärzte, Krankenkassen und Kliniken darauf geeinigt, der Bluttest auf Trisomie 21 oder auch Down-Syndrom, der wird zur Kassenleistung. Die Krankenkassen werden diesen Bluttest in vielen Fällen bezahlen. Was heißt das jetzt für werdende Eltern, für die Mütter, die Väter? Und was heißt das für Menschen, die eine Behinderung haben? Meine Kollegin Christiane Florin hat den Verlauf dieser Debatte schon seit langem verfolgt und ich habe vorhin mit ihr gesprochen. Christiane, ein Bluttest, der einer schwangeren Frau schon frühzeitig erklärt, ob ihr Kind, ob das Embryo eine Behinderung hat oder nicht. Was ist daran so umstritten?
An diesem Bluttest zeigt sich meiner Ansicht nach das ganze Dilemma der Pränataldiagnostik. Die ist ursprünglich entwickelt worden, um Krankheiten, auch Behinderungen des Kindes im Mutterleib zu erkennen, aber mit dem Ziel zu helfen und zu heilen. Also zum Beispiel schon im Mutterleib einzugreifen oder eben das Kind in einer besonderen Klinik zur Welt kommen zu lassen. Diagnostik geht ja auf Heilung, aber es hat sich ganz schnell dorthin entwickelt, dass es dazu geführt hat, Behinderungen zu erkennen und dann eben die Eltern, die werdenden Eltern, vor allem die Mutter, vor die Entscheidung zu stellen, will ich das Kind eigentlich? Das heißt also, in der Pränataldiagnostik sind Entscheidungen möglich geworden, die es vorher gar nicht gab. Vorher galt das als Schicksal, ob man ein krankes oder ein behindertes Kind zur Welt gebracht hat. Und plötzlich wurde man vor eine Entscheidung gestellt. Und jetzt ist dieser Test eine Weiterentwicklung der Pränataldiagnostik und der ist deshalb nochmal besonders diskutiert, weil er so einfach ist, weil er mit keinem Risiko für die Mutter verbunden ist. Im Unterschied zum Beispiel zu einer Fruchtwasseruntersuchung, die ja schon lange, seit den 70er Jahren, zum Standardprogramm gehört. Und jetzt gibt es nochmal die ethische Überlegung, darüber hinausgehend zu dem, was ich vorhin so grob skizziert habe. Was verändert das jetzt, wenn man einen so einfachen Test hat, der in massenhafter Weise genutzt werden wird? Was ändert das nochmal im Vergleich zu dem, was man bisher eben auch ja schon hat? Fruchtwasseruntersuchung, Ultraschalluntersuchung, Trippeltest, Nackenfaltenmessung, all das.
Nämlich, was wird sich jetzt verändern? Was ist da die Befürchtung?
Ja, dass sich eine Entwicklung beschleunigt, die man ja auch schon jetzt bei der Pränataldiagnostik gesehen hat, dass Druck auf diejenigen ausgeübt wird, die sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so viel wissen. Ich möchte das Kind nehmen, wie es kommt. Und natürlich damit auch Druck auf die Kinder mit Down-Syndrom. Darüber sprechen wir ja im Zusammenhang mit diesem Test. Da geht es ja vor allem um Down-Syndrom. Dass eben Druck auf Kinder mit Down-Syndrom ausgeübt wird. Dass die im Prinzip das Signal bekommen, jemand wie du, der müsste doch eigentlich gar nicht auf der Welt sein. Und das hören ja auch Eltern von Kindern mit Behinderung. Ja, war das denn nötig? Hättet ihr das denn nicht verhindern können? Also ein gewisser gesellschaftlicher Druck ist schon entstanden und wenn ein solcher Test massenhaft genutzt wird, wird der sich wahrscheinlich erhöhen.
Das sind natürlich wirklich starke Argumente eigentlich, also auch starke gesellschaftliche Argumente, die so einen Test zumindest in einem etwas kritischen Licht erscheinen lassen. Was sagen denn die Befürworter?
Die Befürworter sagen, dass mit diesem Test ja nur etwas Graduelles verändert wird, aber nicht Substanzielles. Man hat eben jetzt einen Test, der einfach ist, der für die Mutter keine Nebenwirkungen hat und der eine sehr hohe Sicherheit hat, im Unterschied zum Beispiel zu einem Verfahren wie der Nackenfaltenmessung. Und dass wir eigentlich jetzt eine Diskussion zum völlig falschen Zeitpunkt führen. Wenn, dann hätte man die gesamte Pränataldiagnostik schon verbieten müssen. Aber man kann jetzt sozusagen nicht an dem Test alles vorexerzieren. Und manche führen auch an, dass sich ja Paare, wenn sie zum Beispiel erfahren haben, dass bei einer Nackenfaltenmessung die Werte von der Norm abweichend gegen das Kind entschieden haben, und auf diese Weise sehr viele gesunde Kinder abgetrieben wurden und dass das jetzt bei diesem viel genaueren Test nicht mehr die Wirkung sein wird.
Können wir uns denn dann darauf einstellen, dass wenn dieser Test dann kommt im Jahr 2021, wenn der massenweise kommt, wenn der sozusagen als Kassenleistung angeboten wird, dass dann die Zahl der Abtreibungen sprunghaft ansteigen wird?
Ja, massenweise ist es ja nicht, weil bestimmte und sehr strikte Vorgaben gemacht werden. Also es muss eine Risikoschwangerschaft vorliegen. Die liegt vor ab einem gewissen Alter, ab 35 oder wenn erbliche Vorbelastungen da sind. Insofern kann man jetzt noch nicht davon sprechen, dass der gemeinsame Bundesausschuss das grundsätzlich freigegeben hat, sondern im Gegenteil, man hat ja strikte Vorgaben gemacht. Aber das Signal ist dann ja am Ende doch klar und alle Signale gehen in eine bestimmte Richtung. Ich finde es falsch, wenn jetzt so, ich sag mal, wenn mit Selektion gearbeitet wird oder manche Abtreibungsgegner arbeiten ja auch mit Vergleichen zur Zeit des Nationalsozialismus, Euthanasie und so weiter. Das halte ich für falsch. Ich halte es auch falsch, sich über Paare und speziell über Frauen, die eine Entscheidung gegen das Kind getroffen haben, zu erheben. Aber die gesellschaftliche Debatte ist schon wichtig. Was sagt es eigentlich über uns aus, wenn Menschen sagen, Paare sagen, ich traue mir das Leben mit einem solchen Kind nicht zu unter diesen Bedingungen? Was sagt das eigentlich über unsere gesellschaftlichen Bedingungen aus? Warum trauen die sich dieses Leben nicht zu? Warum ist das so schwer? Und warum wird eben auch ein Mensch nur auf seine Behinderung reduziert? Also ich glaube, diese harten gesellschaftlichen Debatten, die müssen wir schon führen. Und am Ende ist es dann eine Gewissensentscheidung jedes Einzelnen.
Was ist denn dein Eindruck? Ist das schwieriger heute für Familien mit Kindern, die eine Behinderung haben, als früher?
Ja, da sind die Zeichen ja sehr widersprüchlich. Wir haben auf der einen Seite eine große Diskussion über Inklusion und ja da auch Fortschritte, auch wenn da noch vieles zu kritisieren ist, aber es gibt ja nun Fortschritte. Ja, Menschen mit Behinderung werden auch nicht mehr einfach nur weggesperrt. Also das ist ja deutlich erkennbar. Und auf der anderen Seite fühlen wir ja doch oder fühlen eben auch Paare, die in solchen Situationen sind, spüren die ja einen Druck, dass so ein Kind als Belastung gesehen wird. Man drückt es ja auch so aus. Es ist eine Risikoschwangerschaft. Was heißt denn Risiko? Risiko ist ja in dem Fall das Kind. Also die Signale sind widersprüchlich. Wie natürlich in allen großen ethischen Debatten gibt es da so gar keine einfache Antwort. Aber ich halte es eben für wichtig, das immer wieder ethisch möglichst genau gegeneinander abzuwägen und sich dann aber am Ende nicht über die Betroffenen zu erheben, ganz gleich eben wie die, auch wenn die eine Entscheidung getroffen haben, die einem selber nicht passt.
Wird denn mit diesem Bluttest jetzt ein Einfallstor geöffnet für weitere Tests, die Kinder sozusagen oder die Embryos auf bestimmte Merkmale untersuchen können und die dann möglicherweise, du hast das Stichwort genannt, die dann möglicherweise wirklich auf eine weitere Selektion hinauslaufen?
Ja, diese Weiterentwicklung der Tests ist ja in vollem Gange und man muss immer dazu sagen, es gibt ja auch eine große Nachfrage. Ich habe jetzt hier bei uns nochmal nachgeschaut, welche Zahlen wir da so angeben. Die Hälfte der Schwangeren kauft ja diesen Test schon auf eigene Kosten. Also die Nachfrage ist groß und alles, wofür ein Markt da ist, das wird ja auch zunächst mal, das wird auch zunächst mal entwickelt. Aber trotzdem auch da, ich muss mich ja mit jeder individuellen Kaufentscheidung, das gilt ja auch für andere Entscheidungen, muss ich mir ja schon überlegen, welche gesellschaftlichen Folgen hat jetzt die Nachfrage, die ich selber erzeuge. Ja, und die gesellschaftliche Folge wird schon sein, dass wir glauben, einfach alles in der Hand zu haben. Einfach bestimmte Dinge ausschließen zu können, optimieren zu können. Und das macht es wiederum Menschen schwer, die sich eben anders entscheiden. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ne? Wenn sich jetzt ein Paar entscheidet, wir lassen diese ganze Pränataldiagnostik nicht machen oder wir entscheiden uns, wir wissen es und entscheiden uns bewusst für das Kind, diese Paare geraten unter Rechtfertigungsdruck. Ganz klar.
Was ist denn dein Eindruck? Wäre eine Gesellschaft ohne behinderte Menschen, wäre das eine ärmere Gesellschaft?
Ja, sicher. Ja, das ist ja die übergeordnete Frage, ist eine Gesellschaft lebenswert, die Menschen auf einen Faktor reduziert? In dem Fall eben auf eine Behinderung oder auf eine Krankheit. Also natürlich wäre eine solche Gesellschaft ärmer. Ich meine, eine Gesellschaft besteht ja nicht nur aus Menschen, die irgendwelche Normkurven erfüllen. Und das würde ich schon sagen, auch aus eigener Erfahrung, die Schwangerschaft, die ja mal als Zeit der guten Hoffnung bezeichnet wurde, wenn man dann so sich den Mutterpass anschaut, dann sieht man schon, es geht um die Erfüllung von Normkurven. Und jede Abweichung von dieser Normkurve löst Unruhe aus. Ich will jetzt auch nicht alles romantisieren und sagen, das war doch mal besser, als man das nicht wusste. Überhaupt nicht. Ich finde nur, es ist gut, sich Gedanken darüber zu machen, welche gesellschaftlichen Folgen eine individuelle Entscheidung hat.
Wie haben sich die Politiker im Bundestag in dieser ganzen Sache denn eigentlich positioniert? Das Ganze ist ja heute jetzt eine Entscheidung gewesen des gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen. Was sagt denn eigentlich der Gesetzgeber?
Ja, es gab ja eine sogenannte Orientierungsdebatte im Bundestag im April. Und das war ja eines der typischen Beispiele dafür, dass Gewissensentscheidungen freigegeben sind und dass dann auch viele aus eigener Betroffenheit erzählen. Also da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es so den Gesetzgeber gibt. Die Tests sind ja schon seit 7 Jahren auf dem Markt. Insofern, das war eigentlich die viel grundsätzlichere Entscheidung als jetzt die über die Kassenzulassung. Und die Argumente sind so, wie ich sie vorhin aufgezeigt habe. Die einen sagen, es gibt Selektion, es gibt einen Druck auf Menschen mit Behinderungen oder auf Paare, die sich für ein solches Kind entscheiden. Und die anderen sagen, wir haben doch nur ein Verfahren weiterentwickelt, das es aber im Grundsatz ja schon gibt.
Das heißt, das Parlament, hast du den Eindruck, bildet da diese gesellschaftliche Debatte durchaus korrekt ab.
Also nach dem, was ich von dieser Debatte im April gehört habe, soll das ein sehr ernsthafter Austausch dieser ethischen Argumente gewesen sein, ja.
Und was erwartest du denn für die kommenden Jahre? Wir werden dann weitere Tests dieser Art bekommen. Dieses Gespräch, was wir hier heute führen, das wird auch mit weiteren Tests fortgesetzt werden.
Ja, das denke ich schon. Und wir werden, das ist ja jetzt auch schon erkennbar, wir werden weniger Menschen haben, die von diesen Trisomien, auf die da getestet wird, betroffen sind. Und damit auch weniger Chancen zu sagen, wie ist denn deren Leben wirklich oder wie ist das Leben mit diesen Menschen wirklich? Das sieht man ja an Ländern, wo das schon zum Standardprogramm dazugehört, dass weniger Menschen mit diesen Behinderungen geboren werden. Aber trotzdem sieht man ja auch, dass wir es eben nicht in der Hand haben, eine perfekte, wir haben es aber vorhin besprochen, eigentlich eine gruselige Gesellschaft zu entwerfen, in der niemand Behinderungen hat, in der niemand Krankheiten hat. Denn das Gros der Behinderungen entsteht ja ohnehin nach der Geburt. Und insofern läuft man da ja einem angeblichen Optimum hinterher, das ohnehin nie erreicht wird. Das aber natürlich Umsätze, Nachfrage befeuert.
Christiane, vielen Dank.
Ja, gern.
Das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich an den Zusagen kann, ist, da haben wir seine Gewinne aufzunehmen.
So, das war jetzt leider keine besonders gute Tonqualität, aber das Video, das zu diesen Tönen gehört, das hat im Mai in Österreich ein politisches Erdbeben ausgelöst. Zu hören und zu sehen war da nämlich Heinz-Christian Strache, der Chef der rechtspopulistischen FPÖ, wie er einer angeblichen Oligarchennichte großartige politische Geschenke verspricht. Der Rest der Geschichte ist wahrscheinlich bekannt. Erst musste Strache gehen, dann die komplette Regierung samt Kanzler Sebastian Kurz. Und jetzt, in etwas mehr als einer Woche, wird nun ein neues Parlament gewählt. Es ist also gerade heißer Wahlkampf in Österreich. Und ich habe unseren Korrespondenten Clemens Fehrenkotte gefragt, wie denn die FPÖ inzwischen eigentlich dasteht.
Die steht seit Wochen eigentlich schon, also unmittelbar seit Ibiza, seit Mitte, Ende Mai, konstant bei rund 20% in der Wählergunst. Das ist gegenwärtig auch ungefähr ihre Stammwählerschaft. Und sie hat sich auf diesem Level stabilisiert. Und im Wahlkampf, der jetzt bald zu Ende geht, hat sie das Thema Ibiza und Heinz-Christian Strache, also den ehemaligen Vorsitzenden und auch damaligen Vize-Bundeskanzler, der dann zurücktreten musste und dann den Kollaps der türkis-blauen Regierung eingeleitet hat, so gut wie gar kein Thema. Ich habe mich mit einigen der Kandidaten unterhalten, auch Spitzenkandidaten, auch in der Steiermark. Und dann sprach ich sie auf an, was ist denn jetzt so mit Ibiza? Nee, das ist für uns gar kein Thema mehr.
Mhm. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt?
Zum einen ist es natürlich so, dass sie sehr, sehr rasch die Schuldfrage, das ist immer die Frage der Schuldfrage, auf den ehemaligen Bundeskanzler geschoben haben, auf Sebastian Kurz. Deswegen, weil sie sagten, ja, Heinz-Christian Strache hat einen Fehler gemacht, gar keine Frage, er hat sich dann entschuldigt, er ist sofort zurückgetreten und dann hätte eigentlich die Regierung weiter fortgesetzt werden können. Aber nein, damals am 18. Mai dieses Jahres hätte dann also Sebastian Kurz als Bundeskanzler gesagt, wir brauchen das Innenministerium, das ja der FPÖ und dem damaligen Innenminister Herbert Kickl zugeordnet war. Wir wollen das Innenministerium für die Volkspartei haben und wenn Kickl nicht geht, geht es nicht weiter. Und das betrachteten alle dann als eine Art Rauschmiss. Von daher ist die Frage der Schuld zugeordnet bei der FPÖ ganz in Richtung des ehemaligen Bundeskanzlers und damit leben sie eigentlich ganz gut.
Hat sich denn die Partei in irgendeiner Form verändert in den vergangenen Monaten?
Sagen wir mal so, natürlich das Machtvakuum, man darf nicht vergessen, Heinz-Christian Strache war ja seit 2005 Parteivorsitzender der Freiheitlichen. Dieses Machtvakuum ist relativ rasch aufgefüllt worden, und zwar erstmal durch Norbert Hofer, der das designiert und seit letztem Wochenende auf dem FPÖ-Parteitag auch jetzt als tatsächlich gewählter Parteichef übernommen hat. Und so eine Art Doppelspitze, Herbert Kickl, der ehemalige Innenminister, der im Wahlkampf also auch die Abteilung Attacke gerne übernimmt. Und dann, es gibt niemanden in dem sehr, sehr beißfesten FPÖ-Lager, der derart zulangt gegenüber Sebastian Kurz wie Herbert Kickl. Das ist wirklich eine, man muss schon sagen, nicht alleine politische, sondern zum Teil auch persönliche Animosität, die da zum Tragen kommt.
Kannst du uns das ein bisschen näher erklären? Was ist das für ein Mann?
Herbert Kickl war ja lange Zeit der ideologisch-geistige Vater der FPÖ. Der hatte selbst schon in Frühzeiten dem damaligen FPÖ-Chef Jörg Haider gedient, dann rüber ins Strache-Lager gewechselt, war dann eigentlich für alle Wahlkämpfe verantwortlich, für die Parteilinie, auch für zum Teil den extremen ausländerfeindlichen Zungenschlag, auch in der Gesetzgebung später. Er wurde dann ja Innenminister, was viele verwundert hatte. Selbst der damalige und jetzige auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte da also mehrmals gesagt, also muss das sein. Und dann hat Kickl dort dieses Innenministerium fast so geführt, mit viel Symbolpolitik, aber auch sehr konkreter. Das hat die Regierung alles durchgewunken, Verschärfung, was also viele Maßnahmen geht bei Asylwerbern, wie sie heißen, die Asylbewerber hier in Österreich. Gleichermaßen Einführung einer neuen Sondertruppe Puma, die für den Grenzschutz einsichert. Also diese Art von Politik hat er durchgemacht und seitdem er keine Funktion mehr hat, ist das jemand, der also nun ausgesprochen das ideologische Lager der FPÖ anführt und es auch verbalisiert.
Und dann ist da natürlich Heinz-Christian Strache. Was ist denn aus dem geworden?
Tja, der hatte lange gedacht, dass er in diesen Monaten von Ibiza bis jetzt und nach den Wahlen dann sich ein wenig still verhalten sollte, was ihm nur bedingt gelungen ist. Und dann auch gehofft, dass er nach der Wahl wieder vielleicht zurückkehren könnte. Er ist ja in seinem heimatlichen Landesverband Wien ganz gut verbandelt. Das ist ja lange Zeit, ist ja auch Wiener, ist ja auch jemand, der also hier auch gut connected ist. Bloß das scheint mir nicht ganz aufzugehen. Heinz-Christian Strache hatte zunächst auch, der hatte ja auch eine riesige Facebook-Anhängerschaft von 800.000. Dann hat ihm die Partei langsam gesagt, sagen wir mal, das ist jetzt nicht mehr deine Facebook-Seite, sondern die gehört der Partei. Da haben sich also ein bisschen gestritten auch. Die Ehefrau von Heinz-Christian Strache kandidiert ja hier für den Nationalrat auf einem sicheren Listenplatz 3 in Wien. Und das ist etwas, womit er sich halbwegs wohl zufrieden gibt im Augenblick. Aber für Heinz-Christian Strache, ich glaube, das wird er mittlerweile auch nach dem Parteitag der Freiheitlichen in Graz am vergangenen Wochenende erlebt haben. Da war er auch nicht da, und die ist unsere Grußbotschaft. Und diejenigen, auch Hofer und andere von der Parteiführung, und dann mal super gedankt, aber sehr, sehr rasch zu anderen Themen übergegangen. Er wird wohl allmählich erkennen, dass er keine große Zukunft hat. Von daher das FPÖ-Kapitel Heinz-Christian Strache dürfte vermutlich die jetzige Parteiführung schließen wollen.
Was ist denn jetzt dein Eindruck, Clemens, wenn du diese FPÖ anguckst? Wird die noch einmal eine Koalition bilden mit der ÖVP? Wird das dann sozusagen noch einmal wiederbelebt?
Ja, ein Da Capo ist durchaus möglich und wird auch von der FPÖ angestrebt. Das wird auch ganz klar kommuniziert. Nicht nur von Norbert Hofer, der sagt, das war alles und fast wortwörtlich auch zu dem, was der Parteichef der Volkspartei, also der Ex-Kanzler Sebastian Kurz, auch immer mit Rückblick auf die gemeinsame Regierungszeit sagen. Hofer sagt immer, das war eine außerordentlich erfolgreiche Regierungsarbeit. Wir haben noch lange nicht unser Programm umgesetzt. Wir wollen es fortsetzen. Wir haben da sehr viele Angebote. Wir sind in den politischen Schnittmengen sehr, sehr eng bei der Volkspartei, was auch so stimmt. Und in der Parteibasis, mit der ich mich jetzt auch mal ein paar Kundgebungen mit denjenigen, die da hingehen, auch länger mal unterhalten habe, die sagten, ja, das werden wir anstreben wollen, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich dann, ich habe es eben schon mal ein bisschen angesprochen, diese persönlichen Animositäten zwischen Sebastian Kurz und Herbert Kickl.
Ja, wie wird das laufen? Können sich die beiden noch sehen oder in einem Raum sitzen?
Wie wir alle wissen, sieht man sich ja im Leben mehr als zweimal. Also von daher, das dürfte nach einem politischen Kalkül gehen. Kurz hat sich da ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und sagte, ja, also mit Sicherheit nicht als Innenminister und der nicht in meinem Kabinett. Remains to be seen, das muss man mal sehen. Ich denke allerdings sehr wohl, dass auch die FPÖ-Führung unter Hofer weiß, dass sie dann sagen, okay, wir werden nicht auf Herbert Kickl als erneuten Innenminister bestehen. Allerdings dann als Fraktionsvorsitzender, das ist dann also der Clubvorsitzender, heißt das hier im österreichischen Parlamentarismus. Und dann hätte eigentlich dann Kickl als Fraktionsvorsitzender weitaus mehr Macht noch als ein Minister, weil er an allen Entscheidungen dabei ist und zwar nicht allein nur den Innenressort beträfe.
Und Sebastian Kurz, wie hat der sich in den letzten Monaten jetzt gemacht? Ist der sozusagen seriöser geworden oder noch seriöser, noch staatsmännischer?
Naja, ich meine, das war schon, damit hatte er nicht ganz gerechnet, dass also die Liste jetzt, eine kleine Abspaltung der Grünen, den Antrag stellte auf Misstrauen, dass sich dann die Sozialdemokraten und die Freiheitlichen anschlossen und dass er Ende Mai auf einmal dann ohne jegliches Regierungsamt stand. Er war in den vergangenen Monaten jemand zum ersten Mal im Wahlkampf und er ist ja schon, wenn man so will, Staatssekretär schon und Minister und Bundeskanzler, also Regierungsarbeit schon seit 6, 7 Jahren, immer in Wahlkämpfe reingegangen mit einem Amt, diesmal nicht, das war ein bisschen schwierig. Sein Wahlkampfteam hat sehr, sehr schnell gesehen, dass, und das erklärt auch den deutlichen Vorsprung, den Sebastian Kurz und seine Volkspartei gegenwärtig genießt, sehr, sehr rasch sind enttäuschte FPÖ-Wähler, ungefähr 4-5%, rübergegangen zu der Volkspartei, dort geblieben, das erklärt diesen Vorsprung. Die Volkspartei war so das letzte Mal bei 31%, jetzt sind sie in den Umfragen konstant seit Wochen und Monaten bei 35-36%. Wählergruppen von den Freiheitlichen, die gesagt haben, wir wollen die Politik fortgesetzt sehen und das wird auch Kurz machen, genauso wie die FPÖ, haben allerdings ein Problem mit Strache und dem Ibiza-Video gehabt. Das ist das eine. Das zweite, er ist aufgetreten auch, ja, er wollte mit der Aura auch auftreten, das Bewährte wieder fortsetzen. Die Plakate gehen alle vollkommen auf ihn ein. Es ist also dieser Nimbus, mit dem er 2017 angetreten ist. Und man also fast meinte, Karikaturisten haben das dann gemacht, dass also der heilige Sebastian übers Wasser laufen könnte. Dieses ist ein bisschen vorbei. Also man müsste mittlerweile schon fast ein Boot oder ein U-Boot nehmen. Also diese Fähigkeit ist gegenwärtig nicht mehr so da. Er ist allerdings jemand, der im Habitus auftritt, also sagt, das ist mein Amt und ich werde zurückkehren. Und gegenwärtig sprechen auch alle Umfrageergebnisse in die Richtung, dass er auch zurückkehren wird in das Bundeskanzleramt.
Gut, jetzt haben wir gesprochen, Clemens, über die FPÖ, über die ÖVP. Der andere große Player ist ja in Österreich nach wie vor, das sind die Sozialdemokraten, die SPÖ. Wie stehen die da?
Die stehen gleich auf im Rennen mit den Freiheitlichen um Platz 2 im Parteienlager. Die sind auch bei rund 20%. Die Sozialdemokraten haben nicht profitiert von der landesweiten großen Enttäuschung über das Ibiza-Video im Allgemeinen und über die damalige Regierung, türkis-blaue Regierung im Besonderen. Nichts, es war in den Umfragen flat. Es war immer 20%, 21%. Woran liegt das? Vielerlei Gründe. Eins ist sicherlich, die Wählerklientel und die Gesellschaft ändert sich. Es gibt keine sehr, sehr großen Bindungen. Ich war am vergangenen Donnerstag beim SPÖ-Kundgebung ganz am Rande des Burgenlandes. Da waren Parteimitglieder dabei, die haben gesagt, wie erklären sich das? Warum sind sie einfach nach wie vor in diesem 20%-Loch drin und kommen nicht raus? Und da sagten, ja, zum einen ist es so, dass unsere Themen, soziale Gerechtigkeit und die ehemalige Regierung hatte da einiges, was vorher lange Zeit in Österreich gang und gäbe war, gestrichen, beziehungsweise auch verschärft. Stichwort nur etwa 12-Stunden-Tag. Das hatten sich die Sozialdemokraten gar nicht vorstellen können. Sie dringen mit ihren Themen nicht durch. Das ist das eine. Das zweite ist, sie haben eine Parteivorsitzende, Pamela Rendi-Wagner, die erst in die Politik richtig reingegangen ist im Mai 2017, kurz vorm Zusammenbruch der damaligen rot-schwarzen Bundesregierung unter dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kern. Kern schmiss dann, nachdem dann die Wahlen in die Hose gegangen waren für die Sozialdemokraten, alles hin. Und Pamela Rendi-Wagner übernahm. Sie hat nicht den sozialdemokratischen Stallgeruch. Sie ist nicht jemand, die also nun schon seit Jahren, Jahrzehnten soziologisiert ist und die Partei auch sehr, sehr gut kennt. Das macht ihr den Wahlkampf wirklich schwierig. Eine dritte Sache kommt hinzu, und das kommt bei einigen Parteifunktionären auch der oberen Chargen nicht gut an. Sie sagt apodiktisch, mit den Freiheitlichen werden wir als Sozialdemokraten niemals eine Koalition eingehen. Und sie sagt ferner auch öffentlich, ich werde darüber entscheiden, wie wir, mit wem wir das machen und mit wem nicht. Da denken sich viele, warten Sie mal ab den Wahlabend. Danach werden wir feststellen, dass nicht Sie, Frau Rendi-Wagner, alleine bestimmen, sondern wir. Und man muss letztes Wort noch dazu, gerade im Burgenland, da koalieren die Sozialdemokraten in der Landesregierung mit den Rechtspopulisten zusammen. Und da sagen die, wir können mit denen gut zusammenarbeiten und es besteht gar kein Grund, diese Abgrenzung jetzt vor den Wahlen vorzunehmen.
Clemens, jetzt haben ja die Österreicher außerdem in den letzten Monaten eine Übergangsregierung, eine sogenannte Expertenregierung erlebt. Wie zufrieden sind Sie denn eigentlich damit?
Also sie sind zum einen damit sehr zufrieden, weil sie nämlich keinen großen politischen Lärm machen. Also sie tun genau das, wofür sie auch vorgesehen sind. Sie verwalten und ordnen die Amtsgeschäfte, sehen das bei Gipfeln und bei anderen Treffen auf europäischer Ebene und wenn Staatsgäste oder Regierungsgäste hierher kommen, die begrüßt und besprochen werden. Das ist das eine. Das zweite ist, das Problem besteht ein bisschen darin, bis heute ist noch eine der letzten Parlamentssitzungen vor den Wahlen. Es gibt ja seit dem Zusammenbruch der alten Regierung keine Regierungs- und Oppositionsfraktionen mehr im österreichischen Parlament, was dazu führt, dass es zu allen möglichen Themen wilde Koalitionen gibt für eine einzige Frage. Das wird vor allem für den Steuerzahler, das beantwortet die Frage, ob die Österreicher und Österreicher damit zufrieden sind. Das wird zum Teil sehr, sehr teuer. Die haben bislang schon Gesetze verabschiedet, die sonst nie so zustande gekommen wären, die den Steuerzahler weitere 5,1 Milliarden Euro kosten werden. Und das ist etwas, wo auch der Finanzminister, der hat, wie gesagt, ist ein Amtsträger, der hat jetzt keine politische Macht, dann nur sagt, also wer soll das bezahlen?
Dann sind wir mal gespannt, wie das dann nach der Wahl weiter besprochen wird. Clemens, vielen Dank.
Gerne.
Das war es für diesen Donnerstag hier bei Deutschlandfunk, der Tag. Ab morgen 17 Uhr gibt es die nächste Ausgabe. Kritik und Lob, wie immer, gerne per E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.